Grüß Gott und herzlich willkommen bei Weltkirche aktuell. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Ghana ist ein Staat in Westafrika, etwa so groß wie Großbritannien und bei uns vor allem bekannt durch seine guten Fußballer. Der Staat verfügt über stabile politische Verhältnisse und befindet sich seit gut zwei Jahrzehnten auf einer Erfolgsspur, was sich zum Beispiel dadurch ausdrückt, dass Ghana das jüngste afrikanische Ölförderland ist. Dennoch gibt es natürlich auch Probleme und Herausforderungen, denen sich vor allem auch die katholische Kirche des Landes stellen muss. Und mit einem ihrer Vertreter bin ich jetzt telefonisch verbunden. Herzlich willkommen, Peter Paul Yelesuome Angtier, Bischof der Diözese Damongo. Grüß Gott, Herr Bischof.
Grüß Gott, Herr Volker.
Herr Bischof, ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind der Bischof der Diözese Damongo. Das ist ein noch junges Bistum, das erst 1995 von Papst Johannes Paul II. Errichtet wurde. Sie wurden 1992 zum Priester geweiht und stehen dem Bistum seit 2011 als Nachfolger des jetzigen Erzbischofs Philipp Namé vor. Davor haben Sie einige Zeit in Österreich gelebt. Was haben Sie eigentlich für Erinnerungen an Österreich?
Am Anfang Dezember 1994 wurde ich von meinem Bischof nach Wien geschickt. Bevor ich in Wien landete, hatte ich keine Ahnung, was für ein Wetter es sein wird. Da es Winter war, war nicht leicht für mich. Es war unheimlich kalt und nass, ohne die Sonne, die Schnee überhaupt und die Kälte war ein Schock. Tatsächlich, das Wetter war eine große Herausforderung für mich. Das zweite Problem war die deutsche Sprache. Ich hatte kein Wort der Sprache. Aber dazu fand ich auch die Nahrung ganz anders wie bei uns zu Hause in Ghana. Aber mit Geduld und die Ausdauer, als auch die Unterstützung des Pfarrers der Gemeinde, wo ich da war, und sein Team, bin ich diese neue Lebenssituation hindurch. Ich war freimütig, neue Lebenserfahrungen zu sammeln. Daraufhin hatte ich mich in kurzer Zeit gut eingelebt und fühlte mich wohl. In allem hatte ich 1,5 Jahre in Wien, bevor ich nach Rom zum weiteren Studium gelebt. Und während dieser Zeit in Österreich war ich die Studentenseelsorger beim Afroasiatisches Institut und Kaplan in der Pfarrgemeinde zur Heilige Familie in Favoriten. Ich habe schöne Erinnerungen an Österreich und denke ich gerne an diese Zeit zurück.
Gibt es auch Kontakte nach Deutschland?
Jawohl. Am Anfang der 80er Jahre begann eine Partnerschaft zwischen der Kirche in Nordghanas und das Bistum Münster. Durch diese Partnerschaft habe ich Kontakte zu Münster, zu Nordwalde und andere Pfarrgemeinden, die eine Partnerschaft mit Gemeinden in meinem Bistum haben. Ich habe auch Kontakte zu Partnerorganisationen wie die päpstlichen Stiftung Kirche in Not. Deshalb nehme ich teil an diesem Programm. Die päpstliche Missionswerk Missio, Kindermissionswerk und Miserio und Aktion Cantinabore in Bochum.
Ja, wir freuen uns, dass Sie bei uns in der Sendung sind und wir wollen jetzt über die Kirche in Ghana und auch in Afrika ganz allgemein sprechen. Zunächst zu Ghana. Wie und wann ist eigentlich das Christentum ins Land gekommen?
In der Tat muss ich sagen, er hat eine lange Geschichte. Aber das Christentum in Ghana, damals Goldküste genannt, kam im Zuge der zufälligen portugiesischen Entdeckung der westafrikanischen Küste. In 1471 trafen die Portugiesen die Goldküste an. Die Portugiesen hatten eigentlich als Reiseziel die Westindien. Sie wollten nach Westindien, aber stattdessen landeten sie an der Goldküste. Zunächst in Chama und später in Elmina, an der Küste entlang, wo ein sehr reicher Goldbefund war. Weil Portugal ein christliches Land ist und weil alle neu angekommenen Christen waren, kann man sagen, dass der Zeitpunkt, an dem das Christentum in Ghana angekommen ist, auf das Jahr 1471 besteht. Aber eine ernsthafte Evangelisierung der Bevölkerung könnte immer noch nicht in die Rede kommen. Alles war zufällig, kann man wohl sagen, und insbesondere, da die Portugiesen zunächst keine Absicht hatten, eine ernsthafte Christianisierung des Landes zu unternehmen. Ihr überwiegendes Interesse lag am Austausch, Handeln mit den Einheimischen. Am Anfang hatten sie mehr Interesse am Gold Ghanas als an der Konvertierung seiner Bevölkerung. Dennoch versuchten die Portugiesen, christlichen Einfluss auf die Einheimische zu machen, aber ohne großen Erfolg. Später im Jahre 16. Jahrhundert kamen wieder einige Missionare, waren augustinische Mönche aus Portugal. Um die portugiesische christliche Anwesenheit in der Goldküste zu stärken, leider sind sie nicht genau durchgekommen. Sie hatten einige Hindernisse. Die Mönche wurden ermordet. Da kamen wieder eine andere Gruppe der Franzosen, Kapuziner, aus der Elfenbeinküste, um die christliche Mission weiter zu befördern. Aber sie sind auch nicht weitergekommen. Es waren viele Versuche, den christlichen Glauben anzubringen. Aber das kam, der erste Versuch, Katholizismus in der Goldküste zu etablieren, endgültig zu Ende. Er musste 200 Jahre etwa lang warten, bis er im 1880 eine neue Scheinung über die Missionar, über die Missionary Society of Africa, SMA, durchsetzen konnten. Also für uns als Kirche, die Kirche besteht von 1880. Da konnte man von jenem Zeitpunkt an der Evangelisierung Ghana sprechen. Von Elmina, einem kleinen Ort an der Küste, aus verbreitete sich das Christentum, beziehungsweise Katholismus, nach Kepco, Solpong und ganzen Süden von Ghana.
Okay, hier müssen wir mal einen Punkt machen. Also wir können festhalten, die Erstevangelisierung, die war noch nicht so durchschlagend. Erst seit Ende des 19. Jahrhunderts hat das Christentum und auch die katholische Kirche so richtig Fuß gefasst. Und jetzt habe ich gelesen, dass heutzutage alle 19 Bischöfe Ghanas Einheimische sind. Man kann also sagen, die katholische Kirche ist so richtig in Ghana angekommen. Was hat denn diese Art der Evangelisierung so erfolgreich gemacht?
Ja, seit dem Anfang der 70er Jahre sind alle Bischöfe Ghanas Einheimische. Das ist bestimmt ein Grund, warum das Christentum in Ghana ziemlich schnell gewachsen ist. Die einheimischen Bischöfe haben den Evangelisierungsprozess in alle Richtungen kräftig vorgesetzt, trotz mancher Herausforderungen. Wenn eine einheimische Kirche von einheimischen Bischöfen geleitet wird, ist das ein Zeichen dafür, dass die Kirche reif geworden ist zu Ehre Gottes und zu Missionaren, die ihre Seele, ihr Herz und ihr Leben dafür gegeben haben. Wenn die einheimischen Christen sehen, dass die Leiter ihrer Kirche ihre eigenen Söhne sind, Söhne und Töchter, sind sie darauf stolz und bereit, alles für die Kirche zu tun, denke ich. Sie haben das gute Gefühl, die Kirche sei unsere Kirche, aber nicht die Kirche eines fremden anderen. Und wenn sich ein Volk die Kirche beeignet, streitet die Kirche nach vorne. Eine von einheimische geführte Kirche besagt auch, dass es einheimische Kateketen, Ordensleute und Laien gibt, die die Arbeit der Bischöfe und Priester unterstützen, kräftig unterstützen und ihre kirchliche Rolle spielen. Mhm. Kurz gesagt, das Wachstum, denke ich, der Kirche liegt nicht lediglich daran, dass sie von einheimischen Bischöfen geleitet wird. Es liegt an der Tatsache, dass die Kirche gut fundiert und über die Jahre gut geleitet und befördert ist. Es liegt an den Menschenentwicklungsanliegen im Rahmen der Kirche, die von den Mutterkirchen in Europa und anderswo finanziell unterstützt sind. Vor allem liegt es am Gott und am begleitenden Geist seines Sohnes Jesus.
Was bedeutet denn der Glauben, was bedeutet die Kirche für die Menschen in Ghana, wenn Sie das mal mit Deutschland und Österreich vergleichen?
Ja, für die Menschen in Ghana, wie in ganz Afrika, sind Glaube und Leben sehr eng verbunden. Glaube heißt Leben und Leben heißt Glauben. Glaube ist eine Sache, dass alle Lebensbereiche des Menschen durchdringt und dem Menschenleben Bedeutung gibt und es führt. Ob bei der Geburt oder beim Tod geht, ob bei der Gesundheit oder Krankheit und Heilung, ob beim Regen oder der Dürre, oder bei der Freude oder Trauer, ob es schläft oder arbeitet, ist all das für den Afrikaner eine Glaubenssache. Glaube an Gott steht im Mittelpunkt aller Dinge, die den Menschen am Herzen liegen und ihn anbetreffen. Darum kann man sagen, die Religion ist die Erde, auf der wir leben. Diese afrikanische Glaubenseinrichtung und Lebensvorstellung wird in das Christentum übertragen. Die Liturgie zum Beispiel wird als Leben mit Herz und Seele, mit Musik und Tanz großzügig und lebhaft gefeiert. Die Afrikaner werden für alles in ihrem Messen und beim Gebet beten, für alles. Der Mensch empfängt alles von den Händen Gottes. Regen, Geburt, Vitalität, die Heilung, Geborgenheit, Nahrung, Arbeit, Erfolg bei der Arbeit, Händeln und alles und so weiter. Alles läuft über den Glauben für die Afrikaner. Darum legen die afrikanischen Christen und Kirche große Wert auf Menschenentwicklung und Entwicklungsprojekte. Eine Kirche, die Menschen im Stich lassen angesichts seiner Lebensbewältigungsprobleme, hat keine Glaube, ihnen aufzuzeigen. Das Denken, das ist die Meinung der Leute. Darum greifen viele afrikanische, zum Beispiel Christen, auf die afrikanische Naturreligion zurück, wenn immer sie zu Überzeugung kommen, dass die Kirche ihnen das nicht genügend liefert, wonach sie sich sehnen oder suchen. Mhm. Leben in Fülle, sowohl auf Erde als auch in den Himmel.
Mhm. Nun habe ich eingangs schon gesagt, in Ghana gibt es stabile politische Verhältnisse und auch das Zusammenleben der Religionen funktioniert dort besser als in vielen Nachbarstaaten. Würden Sie sagen, das hat auch etwas mit der Evangelisierung zu tun, damit, dass das Christentum dieses Land schon durchsäuert hat, transformiert hat?
Bestimmt wirkt die Evangelisierung eines Landes positiv auf alle Lebensbereiche des sozialen und religiösen Lebens auf. Es wird erwartet dann, dass Christen wohl verstehen, was es bedeutet, mit allen Menschen verschieden politische und religiöse Überzeugungen zusammenzuleben und Einfluss auf die politischen Verhältnisse zu machen. Und daher ist diese Bewusstsein, Ausbildung und dass man zu diesem Bewusstsein kommen, ist wichtig für die Kirche. Und darin spielt die Evangelisierung eine große Rolle. Unsere Bischöfe sind den Ereignissen in der Politik gar nicht gleichgültig. Wir sind sehr, sehr aktiv mit drin. Wir sprechen immer wieder durch unsere Verlautbarungen aus. Wir weisen die Gläubigen, zum Beispiel die Bevölkerung, aller Bevölkerung in Ghana, die Politiker und die Regierungen darauf hin, wie die politischen Verhältnisse sein sollen. Das gehört auch unsere Aufgabe als Bischöfe. Auf Landesebene und in den verschiedenen Bistümern, Diözesen werden interreligiösen Dialog ganz kräftig durchgeführt. Das friedliche Zusammenleben der Religionen. Zum Beispiel bei mir hier in der Diözese gibt es Naturreligion, Islam und evangelische, die Sekten sind auch da. Wir versuchen mit diesem Dialog und Ökumenismus dann dieses friedliche Zusammenleben der Religionen. Die Konfliktbewältigung ist auch eine andere Dimension. Unser Dienst, Verönung und der Frieden befördert werden. Wir versuchen, alle Infrastrukturen aufzubauen, die uns helfen, die Einheit zwischen den Leuten und Brücke aufzubauen zwischen den Leuten, auch zwischen den Konfessionen und Religionen aufzubauen. Die Kommission für Gerechtigkeit und Frieden zum Beispiel in jeder Diözese zu finden ist. Und es sind einige dieser Zusammenarbeit und friedliche Leben engagiert.
Also der religiöse Dialog funktioniert gut in Ghana, aber befürchten Sie nicht, dass dieses friedliche Zusammenleben gestört werden könnte, zum Beispiel durch äußere Einflüsse? Ich meine damit, im Islam gibt es ja oft radikale Gruppierungen, die dann aus dem Ausland gesteuert werden. Sehen Sie die Gefahr auch für Ghana?
Ja, schon. Wir sind keine Insel. Wir sind in dieser Region und umherum sind einige Störungen und Situationen in diesem Zusammenhang. Ich weiß, dass viele Menschen in Ghana beunruhigt sind, dass sie schlechte Nachrichten über Boko Haram und islamische Terrorismus fast tagtäglich hören. Neulich haben wir einige Filme gesehen. Christen werden sehr kräftig verfolgt, ermordet in diesem Zusammenhang. Und darum sprechen einige von möglichen äußeren Einflüssen. Und ich persönlich bin ich in eine große Stadt, nicht so weit von hier, Tamale, aufgewachsen. Da sind über 80% Muslime. In meiner Zeit in dieser Stadt hatten wir sehr gute Verhältnisse zu allen Leuten, vor allem Muslime. Wir haben gute Zusammenarbeit. Bis heute auch haben immer noch viele gute Leute, Muslime, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wenn es um Frieden geht, diese Konflikte, Lösungen, wir arbeiten zusammen mit vielen. Aber es sind wohl einige Zeichen von diesem Einfluss von außen. Und wenn man Leute begegnet, die ein bisschen aggressiv gegen Christen oder gegen die Kirche sind, dann manche denken, dass das friedliche Zusammenleben, wie wir heute genießen, eines Tages vorbei sein wird. Es gibt das Gefühl. Aber ich denke anders. Außer Verlass an Gott glaube ich, dass die Menschen in Ghana, ob Muslime oder Christen, die Ehrfurcht vor Gott und den Wert des friedlichen Zusammenlebens erlangt bis zur fernen Zukunft behalten werden. Wir haben schon große Zeichen gesehen und ein Grund der Hoffnung besteht darauf, dass wir in Ghana die Erfahrungen machen, dass es in vielen Familienmitgliedern aller drei Hauptreligionen friedlich zusammenleben. Zum Beispiel hier bei mir. Die Katholiken sind eine Minderheit. Aber in jeder Familie sind alle Muslime, sind andere Christen oder Katholiken. Die gehören alle Afrikaner oder die afrikanische Religion, auch African Traditional Religion, gehen der Islam und das Christentum in einen bewaffneten Kampf ein, werden Brüder ihre Brüder niederschlagen. Und das will niemand erfahren. Das wollen wir nicht. Ich hoffe auch, dass die Zusammenarbeit der Kirchen, des Islams und der Regierung um Frieden, Versöhnung, Gerechtigkeit und Menschenentwicklung dazu verhelfen wird, dass sich das friedliche Zusammenleben weiter erhält. Und diese Perspektive, denke ich, etwas besonders für unsere Leute in Ghana. Deshalb, wir haben immer Schwierigkeiten wie andere Länder, aber unsere Lebensperspektive und die Furcht vor Gott ist immer sehr stark unter unseren Leuten.
Herr Bischof, reden wir über weitere Aufgaben der Kirche und sicherlich ist eines der größten Probleme die fehlende Bildung im Land. Nur eine von 25 Frauen lernt in Ghana lesen und schreiben. Und auch von den Männern sind 75% Analphabeten. Wie geht die Kirche diese Herausforderung an?
Ich weiß, dass im Land die Analphabetenrate so hoch ist. Und es kommt darauf an, in welchem Gebiet des Landes man sich befindet. Ich weiß, zum Beispiel bei uns in Damango, in der Diözese, sind 80% Analphabetisierung unter den Frauen. 80%. Es liegt bei 80%. Und 72 Analphabetisierung unter Männern. Das ist für uns als Kirche eine große Herausforderung. Misstrauen gegenüber zum Beispiel die Frauen, vor allem Frauen, die Analphabetisierung unter den Frauen ist so hoch. Und Misstrauen gegenüber Mädchenerziehung, das war sehr stark im Vergangenen, aber heute ist ein bisschen anders. Es werden immer viele Eltern den Wunsch haben, ihre Mädchen in die Schule zu schicken. Viele Frauen in Ghana sind im Erziehungswesen und in der Politik und Wirtschaft tätig heute. Sie verdienen gutes Gehalt und unterstützen ihre Familien sehr. Das hat die Bevölkerung zur Überzeugung gebracht, dass Mädchenerziehung sinnvoll ist. Trotzdem gibt es immer noch viele Familien und in dieser Gegend, vor allem auf den Dörfern, die abgelegenen Orten, kann man wohl sagen, die ihre Töchter zur Schule nicht gerne bringen. Manche Schulmädchen fallen aus der Schule, wenn sie oder ihre Eltern Schwierigkeiten damit haben. Es sind große Familien hier und einige können das nicht leisten, Kinder in die Schule zu schicken aufgrund des Geldes. Und wenn so ist, sie entschieden, die Junge zu schicken als die Mädchen. Deshalb ist die Analphabetisierung unter den Frauen noch größer. Das Bild ist besser bei den Männern, wie ich gesagt habe, aber auch bei ihnen lässt etwas zu wünschen übrig, unangeachtet der Tatsache, dass fast jedes Dorf in Ghana eine Schule hat, auch wenn sie in schlechten Zustand oder sogar unter einem Baum ist. Es sind Schulen, die unter Bäume sind. Und die Kinder, wenn die gute Lehrer und Lehrerinnen haben, die können wohl lernen. Angesichts dieser Herausforderungen in Ghana versucht die Kirche noch mehr Kindergärten, Schulen, Gymnasien, Berufsschulen, technische Berufsschulen, erziehungswissenschaftliche Schulen zu bauen. Und für mich als Bischof in diese arme Gegend ist die Schulausbildung eine große Priorität. Ich, wie Sie am Anfang gesagt hatten, habe ich eine sehr junge Diözese. Es fehlt hier viele Infrastrukturen für die Ausbildung. Und hier ist auch eine große, für mich eine große Herausforderung. Leider wird es immer mehr schwieriger für die Kirche, das nötige Geld für Schulen zu bauen und zu unterhalten. Die Kirche arbeitet auch an der Seite einiger Nichtregierungsorganisationen, die das Schulwesen, vor allem Mädchenerziehung, fordern.
Abgesehen von den jetzt genannten Aspekten, wo sehen Sie weitere wichtige Aufgaben der Kirche in Ghana?
Ich würde sagen, der Gesundheitsbereich ist auch eine andere wichtige Aufgabe. Die Kirche hat immer in diesem Bereich dann Mühe gegeben und Krankenhäusern oder Gesundheitszentren aufgebaut und geleitet. Mit der Unterstützung von Organisationen oder mit der Regierung. Die Verwaltung wird unterstützt von der Regierung. Und das ist auch eine Dimension, die wir befördern wollen. Und wir wissen, dass es sind die kleinen Gemeinden und Dörfer, die fehlt vieles. Ich denke, wir versuchen immer mit der Regierung zu verhandeln. Die Verkündigung des Evangeliums, des Reiches Gottes in Ghana und seine Evangelisierung geht immer noch. Das ist wieder eine die Vertiefung des Glaubens der Leute. Und so ist die Fortbildung zum Beispiel, die Fortbildung unserer Leute, die Laien nach der Taufe oder Firmung oder nach der Vorbereitung für die Ehe, die brauchen Fortbildung. Es ist auch so für die Fortbildung der Ordensleute und Priester, um ihren Dienst gut auszuüben. Ich kann wohl sagen, dass als junge Kirche ist die Ausbildung zum Beispiel von Jugendlichen sehr, sehr wichtig und Familien auch. Jugendliche und Ausbildung der Familien. Alle diese kommen dann unter diese Fortbildung von der Laien. Die Mission hat Issue ad Gentes und neuen Evangelisierung ist einen neuen Ruf von der Kirche und das ist eine große Aufgabe für uns. Wie ich gesagt, die Menschenentwicklungen, der Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen, Konflikte, Lösungen, Zusammenleben zwischen den verschiedenen Volksstämmen. Wir haben verschiedene Volksstämmen, zum Beispiel bei mir in der Diözese sind 23 Volksstämmen. Und wir müssen eine Familie, eine Kirche aufbauen. Es ist nicht immer so, einfach weil diese Volksstämmen eine Mischung von Christen, Naturreligionanhänger und Muslime sind. Und die Perspektiven sind ganz anders. Hier ist ein Bereich und das müssen wir auch sehen.
Haben Sie eine konkrete Vision für Ihr Bistum Damongo? Irgendwelche Projekte, die Sie jetzt in näherer Zukunft konkret angehen wollen?
Ich bin eine junge Kirche und ganz ehrlich muss ich alles aufbauen. Meine Vorgänger war 14 Jahre hier und ist versetzt worden. Und haben wir immer noch zum Beispiel neun Gemeinden zu gründen, Pfarrgemeinden zu gründen, es gibt einen Bedarf, Kapellen für die Gemeinden aufzubauen. Vor allem, wenn wir sehen, dass unsere Mitbrüder, die Muslime, große Unterstützung von anderen arabischen Ländern haben, die Moschee überall aufbauen, und unsere Leute, die sammeln sich unter einen Baum oder in einen Klasseraum zu beten, das ist eine Demotivation für einige. Also Kapellen für die Gemeinden ist sehr, sehr wichtig. Projekte für Interreligion, Dialog und Ökumenismus. Wir wollen unsere Beziehung zu den anderen Religionen verstärken, und das ist auch eine sehr wichtige Dimension von der neuen Evangelisierung. Wir wollen das Evangelium weiter zu den Gemeinden bringen. Aber manchmal ist es so schwierig für die Ortskirche zum Beispiel, die Pastoralarbeit, die Katechisten und Priester zu unterstützen, damit sie dann das Evangelium zu den Leuten bringen und diese weiter pflegen, also die Unterstützung des Priesters. Und deshalb haben wir ab und zu Mehrstipendien zum Beispiel gesucht, um unsere Priester zu helfen, dass sie dann ODF-Projekten für die Fortbildung oder zum Studium. Wir müssen immer noch Personal entwickeln lassen. Hier in Tamale haben wir eine interdiözesane Priesterseminar. Und jede Diözese hat die Pflicht, Priester vorzubereiten für die Ausbildung der Priester. Das heißt, muss ich auch als Bischof einige meiner Priester zum Weiterstudium schicken. Die müssen, und hier in Ghana gibt es keine theologische Fakultät oder philosophische Fakultät. Das heißt, die Fortbildung der Priester, Vorbereitung für den Leitungsdienst hier ist auch wichtig. Ja, die Beförderung des geistlichen Berufungen. Ich muss jedes Jahr zum Beispiel, jedes Jahr muss ich zweimal die Jugendliche treffen. Und Leute, Jugendliche, die überlegen, Priester zu werden oder Schwestern zu werden. Und sogar eine ganze Gemeindeausbildung über die Berufungen. Jedes Jahr habe ich als Bischof, ich habe eine Begegnung mit meiner Jugend, um diese zu begleiten und auszubilden. Und da ist auch für mich ein Projekt, und ich weiß es, ich suche dann Unterstützung diese. Also wir brauchen auch Fahrzeuge für die Pastoralarbeit, und wir haben auch diese Ausbildung des Volkes Gottes zu Selbstständigkeit, und ab und zu dann brauchen wir dann diese Unterstützung um diese Leute. Wie ich gesagt, im Moment habe ich noch nicht mein Dom, den neuen ist noch nicht angefertigt. Ich bin noch daran, und daher bin ich dankbar für die Unterstützung, was ich von der Kirche in Not bekommen für diese Bau, diese Dom, Kathedrale, die ich gerade bauen.
Also mannigfache Aufgaben, die es zu bewältigen gibt in Ghana, in der Diözese Damango. Und wie Sie Bischof Ankier und seinem Bistum helfen können, dazu werde ich gleich noch einige Angaben machen. Ja, Herr Bischof, ich darf mich ganz herzlich bedanken für dieses Gespräch, dass Sie uns die Kirche in Ghana und Ihr Bistum ein bisschen näher gebracht haben. Ihnen persönlich alles Gute, Gottes Segen und auch eine von Gott geleitete Hand beim weiteren Aufbau Ihres Bistums. Und ich darf Sie ganz am Ende unseres Gespräches, wie unsere Hörer das auch schon gewohnt sind, um Ihren bischöflichen Segen bitten für unsere Hörer, den Sie auch gerne in Ihrer Landessprache geben können.
Bevor ich den Segen geben, möchte ich Ihnen, Herr Volker, vom Herzen danken für diese Gelegenheit, ein bisschen meines persönlichen Glaubenserfahrung mit meinen Mitbrüdern, Behörern dieses Programms mitzuteilen. Und ich wünsche Ihnen auch alles Gute, und ich danke Ihnen und die Päpstlichen Werk Stiftung, Päpstliche Stiftung Kirche in Not für alle Unterstützung und für all was, was ihr tut für die Evangelisierung, vor allem in den neuen Kirchen wie, wie Ghana, wie Damango hier. Ja. Jetzt nun den Segen. Adaune Benizier, Asore Namen, Omal Nisa Benbe, Namen Sa, Nea Bie, Nea Vorosung, Yur Yang. Amen.
Amen. Das war Weltkirche aktuell. Über die Kirche in Ghana haben wir heute gesprochen mit Peter Paul Ankier, dem Bischof der Diözese Damongo. Und der Bischof hat erwähnt, wie wichtig der Kirchen- und Kapellenbau in Ghana ist, und Kirche in Not tut auf diesem Gebiet sehr viel. Das Hilfswerk verbreitet auch seine Kinderbibel in Ghana, was nicht nur ein wichtiges Instrument der Evangelisierung, sondern auch der Alphabetisierung ist. Und wenn Sie Projekte in Ghana unterstützen wollen, dann schauen Sie mal auf der Internetseite von Kirche in Not rein, www.kirche-in-not.de, oder lassen Sie sich telefonisch informieren, was Sie tun können, um die Kirche in Ghana zu unterstützen. Das war's für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen und gesegneten Tag.